So, dieses Lied war für das Herrenmahl gedacht, das wir aber erst nach der Predigt feiern miteinander. Ich hätte von euch gerne gewusst heute am Anfang der Predigt, was haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen? Was wollen wir als Gemeinde werden? Wie wollen wir als Gemeinde werden? Wir wollen richtig, Resa. Dass du das weißt, das wusste ich, weil du im Gemeinderat bist. Ich wollte das gerne von jemand anderem wissen. Haben alle das verstanden? Wir wollen eine betende Gemeinde werden. Das ist das Ziel, das wir ausgerufen haben für das Jahr 2019. Deswegen rufen wir auf, Gebetszellen zu formieren. Alle Mitglieder, alle Freunde sind herzlich eingeladen, zu zweit, maximal 4, 5, nicht mehr, zusammenzukommen, vielleicht einmal die Woche, vielleicht alle 14 Tage, füreinander zu beten und für die Gemeinde zu beten. Wir wollen betende Gemeinde werden, weil wir den Eindruck haben, das können wir jetzt sehr gut gebrauchen, um nach vorne zu gehen, um uns von Gott ansprechen zu lassen, wie es weitergeht, was er vorhat mit uns, uns zu stärken. Heute hören wir in ein Gebet eines großen Propheten hinein. Und ich glaube, dass keiner so gelitten hat in seiner Prophetenzeit wie er. Und er kommt damit schon ziemlich nah an den Leidensweg Jesu heran. Und das ist der Prophet Jeremia. Er war ein Prophet, der nicht nur tolle Anbetungszeiten hatte, so, wie soll man sagen, High-Life-Party-Stimmung und Gott ist so gut und toll, dass wir hier alle zusammen sind, sondern er hat genau die andere Seite immer wieder auch erfahren, mit regelrechten Anfechtungen. Was heißt das, Anfechtung? Kämpfe, Zweifel. Bin ich überhaupt hier auf der richtigen Straße? Er ist fast verrückt geworden an Gott und hat das auch deutlich mitgeteilt. Und weil er so ein Vorbild ist, im Vergleich zu Jesus, ist er und sein Text heute vorgeschlagen, uns in besonderer Weise zu Gemüte zu führen, weil wir ja auf dem Weg mit Jesus nach Jerusalem sind. Das heißt, an Aschermittwoch schauen wir konzentriert auf diesen Passionsweg, auf diesen Leidensweg, oder wir nennen es auch Fastenzeit, uns vorzubereiten auf das große Ereignis, auf die große heilige Woche, die kurz vor Ostern startet. Das ist eigentlich der Höhepunkt unseres Kirchenjahres. Die Propheten hatten es teilweise sehr schwer, das hat die Angelique gerade eben schon gesagt. Propheten waren auch nicht vor dem Burnout gefeit. Das muss man ehrlich sagen. Wir alle wissen, was Burnout ist, jedenfalls haben wir es schon gehört. Und wir haben einen Propheten, der auch definitiv da hineingefallen ist. Wir haben eben aus dem Alten Testament über den Propheten Elia gehört. Elia, ganz interessanterweise, hat einen seiner größten Siege errungen. Er hat im Vergleich mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel gesagt, so, entweder euer Gott ist der Größte, euer Baal, oder mein Gott, Yahweh. Und viele von uns kennen ja diese Geschichte. Jeder hatte einen Altar und sie mussten Holz drauflegen und Stier oder was auch immer drauf schlachten. Und das sollte dann so geschehen, dass sie nicht mit dem Streichholz rangehen und das anzünden, sondern sie wollten beten und ihr lebendiger Gott sollte das Feuer vom Himmel fallen lassen oder wie auch immer, auf jeden Fall, dass dann dieses Opfer brennt. Und die Baalspriester haben stundenlang getanzt, sich eingeritzt und sonst was gemacht und nichts passierte. Und Elia macht noch so seine Späßchen damit und sagt, naja, vielleicht ist dein Gott ja eingeschlafen, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. Das haben sie dann auch gemacht, aber nichts passierte. Und dann war Elia dran. Und Elia sagt so, jetzt holt noch mal ein paar Liter Wasser, das kippen wir jetzt auch noch über das Opfer drüber und über das Holz, über den ganzen Altar, der schwamm so richtig in einem See. Da sagt er so, und jetzt bete ich. Und er betet zu Gott und auf einmal zieht da ein Unwetter auf und es kommt ein Blitz und Feuer erfasst den Altar und verbrennt nicht nur das Opfer, sondern der ganze Altar ist weggebrannt. Jetzt war klar, wer der lebendige Gott ist. Das war sein großer Sieg. Und es ist ganz interessant, jetzt müsste der doch ein Freudenfest machen. Das war doch toll. Und es reicht ein kleiner Fluch von der Königin Isabel. Das war nämlich die Chefin von den Baalspriestern, die er dann nachher auch noch abgemurkst hat. Das darf man auch nicht vergessen. Die hat dann gesagt, so, ich will morgen tot umfallen, wenn dir nicht das gleiche morgen passiert wie meinen Priestern. Und jetzt passiert das, was wir nicht verstehen. Was ist denn los? Er hat doch den großen Sieg gemacht und er rennt um sein Leben. Er fällt so tief in eine Depression hinein, dass er sagt, ich will nicht mehr leben. Es hat alles keinen Zweck mehr. Ich, weg, weg. Gott, nein, weg. Das ist also eine richtige Anfechtung, die dieser Mann Gottes erlebt hat. Und in der zweiten Lesung, die wir heute gehört haben, da werden wir aufgerufen von Paulus, unser Leben als Christen auch wirklich nach gewissen ethischen Standards zu leben. Das hat nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern so, wie wir auch unseren Mund aufmachen, welche Wörter wir gebrauchen, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Das kommt so richtig klar deutlich, da brauchen wir gar nichts mehr erklären. So deutlich spricht Paulus das aus. Wie er sagt, so, das sind Kinder des Lichts. Ihr wollt Christen sein? Kinder des Lichts? Dann lebt so. Ihr könnt es. In Christus. Christus zu folgen, nachzufolgen, zu sagen, ich bin Christ, das kann manchmal auch schwer fallen, nicht nur leicht. Manchmal werden wir so richtig durch die Mangel gedreht als Christen. Hat das jemand schon mal erlebt, dass er durch die Mangel gedreht worden ist? Wisst ihr, was das bedeutet, durch die Mangel gedreht zu werden? Eine Mangel? Das sind so zwei Walzen, runde, längliche Dinger, die man so drehen kann, zwei Walzen. Die sind sehr eng zusammen. Und wenn man so ein nasses Tuch hat oder was, dann kann man das an der einen Seite dazwischen stecken, dann wird die Walze gedreht und die ist so eng zusammen, dass wenn das Stück Stoff an der anderen Seite rauskommt, da tropft nichts mehr. Das ist trocken. Das heißt, durch die Mangel drehen. Und wir hören heute über so ein Beispiel, wie ein Gottesmann, es kann auch eine Gottesfrau sein, durch die Mangel gedreht wird. Das ist nicht schön. Und es wäre sehr demotivierend, wenn das alles wäre, was das Christsein zu bieten hat. Aber es gehört auch dazu, das ist die Botschaft heute. Und wie wir damit umgehen und wie wir das einordnen, wenn wir so etwas erleben. Wir hören uns jetzt also dieses persönliche Gebet des Jeremia an. Haltet euch fest. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in eurer Gebetszelle und Jeremia sitzt mit euch zusammen in der Gebetszelle und fängt an, dieses Gebet zu sprechen. Du hast mich verführt, Herr, und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spotten sie immerzu über mich und lachen mich aus. Denn so oft ich deinen Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangern. Verbrechen muss ich rufen. Unterdrückung! Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein, Tag für Tag. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht. Viele höre ich tuscheln. Sie nennen mich schon Schrecken überall. Also Jeremia hat einen neuen Namen, der heißt jetzt Schrecken überall. Die einen fordern, verklagt ihn. Die anderen sagen, ja, wir wollen ihn anzeigen. Zum Beispiel beim Hohen Priester. Sogar meine besten Freunde warten darauf, dass ich mir eine Blöße gebe. Vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er etwas Unvorsichtiges sagt, flüstern sie. dann können wir uns an ihm rächen. Doch du, Herr, stehst mir bei. Du bist mein mächtiger Beschützer. Deshalb kommen meine Verfolger zu Fall. Sie richten nichts aus. Ihre Pläne misslingen und sie müssen sich auslachen lassen. Diese Schande bleibt für immer an ihnen hängen. Herr, du Herrscher der Welt, du kennst alle, die dir die Treue halten. Du prüfst sie auf Herz und Nieren. Lass mich sehen, wie du es meinen Feinden heimzahlst, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Was sind das für Worte, die wir hier hören? Das Herz des Jeremia ist weit offen. Er hält nichts mehr zurück. Er ist ein offener Brief. Er hat keine Angst mehr, irgendetwas zu sagen, was vielleicht nicht passt, was zu schlimm sein könnte. Er lässt einfach alles aus sich heraus, was in ihm drin ist. Er ist am Ende und sein Glaube trägt nicht. Das ist das, was er sagt und was er fühlt, wo er steht. Wie beginnt Jeremia? Er sagt: Du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Das sagt er zu Gott. Du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Da ist keine Überzeugung mehr von Glaube. Da hören wir nur noch die Last des Prophetenamtes, die Last seiner Berufung, die auf ihn drückt, die ihn niederdrückt, die ihn erdrückt. Wörtlich wirft er Gott sogar vor: Du hast mich verführt. Ich habe es zugelassen, aber du hast mich verführt. Was ist das für eine Situation, in der sich Jeremia befindet? Neben seinen Feinden hat er auch Freunde, beste Freunde. Wer hat beste Freunde? Achtung, aufpassen, beste Freunde. Die besten Freunde von Jeremia, schreibt er: Eigentlich brauche ich gar keine Feinde mehr, denn ich habe ja meine Freunde. Sie fallen ihm in den Rücken. Sie versuchen, ihn fertig zu machen. Das sind waren seine besten Freunde. Vielleicht sind das in unserer Situation manchmal alte Freunde, die man hatte, mit denen man immer zusammen war, wo es funktioniert hat, und irgendwann hat es einfach nicht mehr geklappt miteinander, weil da was gekommen ist, was die Situation in meinem Leben verändert hat. Du hast dich verändert, du bist fromm geworden. Kann sein. Oder es ist der Streit in der Verwandtschaft. Wir haben am Freitag so ein tolles Hochzeitsfest gefeiert. Preis den Herrn, haben wir uns gefreut. So ein strahlendes Hochzeitspaar. Toll. Wirklich toll. Und es ist schon herausfordernd genug, wenn man eine gemeinsame Basis hat als Hochzeitspaar. Es ist schon herausfordernd genug, als Ehepaar dann unterwegs zu sein. Aber wenn man dann noch unterschiedliche Glaubensstandpunkte hat, dann kann das ganz schwierig werden. In so einer Ehe. Am Anfang kann man das vielleicht noch so kaschieren, aber mit der Zeit kommt das raus. Und dann ist der nächste Verwandte von dir eigentlich deine Frau oder dein Mann, der nicht so glaubt wie du, jemand, mit dem du ständig im Streit geraten musst, weil es auf dieser Glaubensebene einfach nicht klappt. Deswegen an die jungen Leute von uns, wenn ihr euch einen Ehepartner sucht, es ist wirklich wichtig, auch auf diese Sache zu schauen. Denn diese Streitigkeiten, die dann auftauchen, sie bringen uns immer wieder an Grenzen. Und wir haben schon genug in der Ehe auch immer wieder zu überstehen, ohne dass man dies auch noch immer wieder hat, das einen an Grenzen bringt. Oder es ist eben in der Familie. Eltern glauben anders als wir. Unsere leiblichen Geschwister glauben anders wie wir. Der Streit ist irgendwann mal vorprogrammiert, dass es nicht so passt, dass irgendwas anders ist. Kann sein. Oder du hast den Eindruck, dass sich gerade alles gegen dich verschwört. Vielleicht deine Kollegen am Arbeitsplatz, die nur darauf warten, endgültig einen Fehler bei dir zu finden, um dich mal so richtig fertig machen zu können. Diese Situation, in die man so hineingeraten kann, dann auch im Glauben, nennt man dann ausgebrannt sein. Ich brenne wirklich aus. Und es gibt viel Feuer, das uns zum Brennen bringt. Wir kennen die Glut der Leidenschaft, lodernden Zorn, glühenden Hass, brennenden Eifer, feuriges Temperament. Das sind alles so verschiedene Feuerarten. Und alle Feuer haben gemeinsam, dass sie schmutzige, graue Asche zurücklassen in unserem Leben. Menschen brennen vor Begeisterung, werden vom Feuer der Leidenschaft entfacht. Die kann auch schnell umschlagen in Zorn und Eifer, in Idealismus, in Wut und in Hass. Aber all dieses Feuer verbrennt schließlich die Menschen und lässt nur die Asche zurück. Sind diese Worte des Jeremia vielleicht auch unsere Gebetsworte? Ich hoffe nicht, aber es kann passieren. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es an dieser Stelle schon mal den Hinweis, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es geht ja hier um ein Gebet, das ausdrückt, wie es in seinem Leben aussieht. Aber wir haben ja gerade erst angefangen zu beten. Es geht noch weiter. Auf das Ende müssen wir immer schauen. Aber zunächst dürfen wir wissen, in unseren Gebeten dürfen wir die Dinge so aussprechen, wie sie in unserem Herzen auch sind. Wir brauchen kein Blatt vor den Mund zu nehmen vor Gott. Ich glaube, wir können uns über Worte streiten, wie man das ausdrückt. Aber ich darf mein Herz wirklich ausschütten. Und wenn ich ausgebrannt bin, wenn ich kaputt bin, wenn ich nichts mehr kann, wenn kein Glaube mehr da ist, dann kann ich das Gott auch sagen. Dann ist es wahrscheinlich sehr wichtig, das auch vor ihm auszudrücken. Und uns beschäftigt das genauso wie eine Jeremia, dass wenn unser Glaube schwer wird, dass wir uns ausgebrannt fühlen, dass wir das vor Gott bringen. Dietrich Bonhoeffer hat diese Art der Erfahrung als Gläubiger auch gemacht und dieser evangelische Theologe hat ein Bild genommen, um das mal so darzustellen, wie es uns geht als glaubende Frauen, glaubende Menschen. Er hat gesagt, dem Menschen ist ein Lasso über den Kopf geworfen und nun kommt er nicht mehr los. Versucht er zu widerstreben, so spürt er erst recht, wie unmöglich das ist, denn das Lasso zieht sich nur enger und schmerzhafter zusammen und erinnert ihn daran, dass er, dass sie ein Gefangener ist. Er ist Gefangener, er muss folgen. Und der Weg ist vorgeschrieben, den wir gehen sollen. Es ist der Weg des Menschen, den Gott nicht mehr loslässt. Der Gott nicht mehr los wird. Soweit diese Beschreibung von Dietrich Bonhoeffer. Für ihn ist es also nicht nur eine gefährliche Situation, dass ich von Gott entfernt bin, dass ich gottlos bin, sondern er sieht es auch als eine gefährliche Situation, an Gott zu nahe zu kommen. Können wir uns das vorstellen? Gott ist mit seinem Feuer, um das mal in diesem Bild zu sagen, zu nah an uns dran. Viel zu nah. So nah, dass er mit seinen Worten einen Menschen von innen heraus zu verbrennen droht. Und doch, es brennt noch. Es hört nicht auf zu brennen und es wird auch nicht aufhören zu brennen. Es brennt. Es ist unauslöschliche Leidenschaft für Gott. Nicht aus Jeremia selbst heraus, sondern aus dem Wort Gottes heraus. Gottes Wort brennt in mir, brennt in dir. Es ist die Eigenschaft des Wortes Gottes, das uns nie kalt lässt. Entweder wir drehen ihm ganz den Rücken, das wäre eine Möglichkeit, zu sagen, jetzt will ich nichts mehr damit zu tun haben. Oder wir nehmen es in uns auf und dann arbeitet es, wie in einem anderen Wort, wie Jeremia schreibt. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken, ich will nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, kennen wir diesen Eindruck, auf Gedeih und Verderb mit Gottes Wort verbunden zu sein? Einfach zu oft dieses Wort als ansteckend erfahren zu haben, brennend mit Interesse gelesen, voller Feuer und Flamme gelesen, dieses Wort Gottes, wo ich merke, das gehört zu mir. Es geht gar nicht anders. Es gibt ein Feuer, das Menschen in Brand steckt, ohne sie zu verbrennen. Das Feuer der Liebe Gottes entfacht, aber es verzehrt den Menschen nicht. Wenn ihr euch mal mit den Mystikern des Mittelalters beschäftigt, Johannes von Kreuz, Hildegard von Bingen oder wie sie alle heißen, sie erzählen von dieser Erfahrung der Liebe Gottes, die wie Feuer brennt. Aber sie verbrennt sie nicht. Gottes Liebe lässt den Menschen zu einer hellen Flamme des Lebens aufleuchten. Aber es bleibt keine Asche zurück. Hier wird nichts verbrannt. So etwas Ähnliches hat Mose ja erfahren. Erinnern wir uns. Mose war 40 Jahre als Schäfer in der Wüste Midian. Und es war klar, der hat das schon öfters gesehen. Da ist so ein Strauch, der ist so gut wie dürr. Die letzten ätherischen Öle, die da noch drin sind, die verdunsten in der Hitze. Und es ist so heiß, dass dieses Öl anfängt zu brennen. Es setzt den Strauch in Brand und er verbrennt und es bleibt nur noch Asche über. Das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Das war nichts Neues für ihn. Aber dann kam ein Tag, das hatte er noch nicht gesehen. Genau das Gleiche, da brennt auf einmal dieser Dornbusch, aber er verbrennt nicht. Er biegt ab, er schaut sich das genau an, er begegnet Gott und er begegnet der Berufung seines Lebens. Warum er lebt, warum er auf dieser Erde ist. Wenn uns Gott mit seiner Liebe anzündet, mit dem Feuer seines Geistes brennend macht, dann verbrennen wir nicht, sondern werden zu einer lodernden Fackel der Hoffnung, zu einer Fackel der Freude bei allen Schmerzen. Kenne ich, sagt da ein Mitte-40er, er ist krank, sehr krank. Ich habe dermaßen viel mit Gott an Großartigem erlebt. Ich habe eine Familie, gesunde Kinder, Hausbau und zugleich auch noch eine Heimat in meiner Kirchengemeinde. Ich bin da engagiert. Ich kann jetzt nicht loslassen, auch wenn ich im Moment im Krankenhaus keinen Sinn sehe. Ich bin mit diesem Gott verbunden. Ich kenne das. Ich kenne das, sagt da ein Teenager. Das war während der Jugendfreizeit, genau der Augenblick, als ich mein Leben ganz bewusst und ganz persönlich in Gottes Hand gelegt habe und gesagt, ich lasse mir meine Schuld, meine Sünde von Jesus abnehmen. Und wenn jetzt meine Freundinnen in der Klasse sagen, die ist gerade so auf einem abgedrehten, frommen Trip, die ist so, und manchmal einfach nur müde abdrehen, wenn ich auf sie zukomme und mich zu ihnen stellen will, dann stehe ich weiterhin zu meinem Gott. Ich kenne das. Kenne ich, sagt eine alte Frau. Als neulich da jemand mit mir gebetet hat, mitten in meiner Unsicherheit, in meinem Alleinsein, da hat sich nach außen hin überhaupt nichts verändert. Alles ist geblieben, wie es war. Aber ich habe wieder Kraft bekommen, es auszuhalten und zu hoffen. Jeremia sagt, ich wäre fast vergangen. Und doch, das Feuer brennt, die Flamme geht weiter. Was hat das für einen Sinn mit diesem Feuer, uns diesen Schmerz zuzuführen? Ein Beispiel. Ein Stück Stahl, das den Wert von 6 Euro hat. Stahl, wir wissen alle, was Stahl ist, Eisen, Stahl, hat einen Wert von 6 Euro. Wenn ich das zu Nähnadeln verarbeiten lasse, dieses Stück Stahl, erhöht sich der Wert von 6 Euro auf 450 Euro. Mache ich keine Nähnadeln aus diesem 6 Euro Stück Stahl, sondern Messerklingen, dann erhöht sich der Wert des 6 Euro Stahls auf 39.000 Euro. Und wenn ich jetzt hingehe und mir überlege, aus diesem 6 Euro Stück Stahl mache ich mir Uhrenfedern, ganz kleine Federn in meiner Uhr, in meiner Armbanduhr, dann steigt der Wert von 6 Euro auf 300.000 Euro. Und ihr werdet jetzt fragen, wieso? Da war vorher ein Stück Stahl, es war 6 Euro wert und im höchsten Falle, wenn ich da Uhrenfedern draus gemacht habe, sind das 300.000 Euro. Was ist denn da passiert? Die Antwort, der Stahl ist ins Feuer gekommen. Das Feuer und Flammen, es veredelt haben, es gestählt haben. Je mehr man den Stahl behandelt und verarbeitet, zum Beispiel durch Hämmern, Schlagen, Formen, Pressen, wieder in die Glut hinein, hitzen, wieder hämmern, schlagen, pressen, formen, umso höher steigt der Wert dieses Metalls. Und das versuchen wir jetzt auf unseren Glauben zu übertragen. So ist es mit unserem Glauben. Er ist immer wieder ausgebrannt. Er kommt immer wieder an seine Grenzen. Und doch schenkt Gott da nach innen hinein sein Feuer, immer wieder auch brennend voller Sehnsucht und Schmerzen. Aber es verbrennt nicht. Es bleibt. Es veredelt uns. Das ist der Sinn. Ich möchte mit einer interessanten Geschichte enden. Da war ein wirklich schlimmer Mensch. Wir könnten sagen, ein Lausbub oder noch schlimmer. Der konnte nichts Schönes und nichts Gesundes sehen. Der musste immer etwas anstellen. Ein Bazi. Als er in einer Oase einen jungen Palmbaum im besten Wuchs fand, nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten auf die Krone. Und mit einem hämischen Lächeln ging er weiter. Die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte, sie bog sich vergebens. Es half nichts. Sie krallte sich tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. Diese Kraft aus der Tiefe Und dann die Sonnenglut aus der Höhe machten sie zu einer königlichen Palme, die auch den Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam dieser Bazi wieder und wollte sich diese Krüppelpalme angucken. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: Ich muss dir danken. Deine Last hat mich stark gemacht. Nein, nicht deine Last, aber die Quelle und die Sonne, denen ich mich neu zugewandt habe. So bekennt auch Jeremia dann am Ende des Gebetes: Doch du, Herr, stehst mir bei, du bist mein mächtiger Beschützer. Mächtiger Beschützer. Beschützer wäre schon viel, ein Riese, ein Mächtiger. Er sagt: Gott, du bist noch mehr, du bist ein starker Beschützer, ein starker Held. Es brennt in uns, sein Wort brennt in uns wie Feuer und es verzehrt immer wieder alles, was uns im Innersten belasten will. Er hilft aber die Lasten tragen. Er hilft aushalten, er hilft durchhalten, sodass am Ende steht: Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Das ist am Ende des Gebetes von Jeremia und er kann bekennen: Doch du, Herr, stehst mir bei, du bist mein mächtiger Beschützer. Und das ist er, das dürfen wir.